wildes Obst im Garten so unterschätzt und so lecker.
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Garten-Nerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, es wird schon wieder lecker. Ich fasse es nicht.
Ja, stimmt. Ich habe sogar eine Nachricht habe ich von einer Hörerin bekommen, die sagte, sie möchte gerne eine Essen mit Sabine Podcast-Episode.
Oh ja,
haben.
Da bin ich dabei. Okay, dann futtern also, wir uns mal durch den Garten vielleicht.
Ja, genau, gerne.
Genau, ist jetzt schon wieder lecker und zwar geht es heute um Obstgehölze, die eigentlich fast von alleine wachsen. Da muss man gar nicht so viel machen. Die blühen wunderschön, Vögel und Insekten, die sind ganz begeistert und es gibt dann halt auch noch leckere Früchte. Warum kennt eigentlich kaum jemand Wildobst?
Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, aber ich finde es schön, dass wir jetzt mal darüber sprechen, denn Wildobst gehört für mich zu den am meisten unterschätzten Pflanzen überhaupt.
Ich glaube, wir müssen den Begriff einmal klären. Was ist denn Wildobst überhaupt, Sabine?
Ja, sehr gerne. Das ist letztlich der Oberbegriff für wilde oder naturnahe Obstgehölze. Das sind häufig bei uns kleine Sträucher oder kleine Bäume. Sie liefern essbare Früchte und sind, wie du eben schon gesagt hast, also die ganzen Tiere flippen aus. Sind meistens heimische Arten, manche sind auch vor einiger Zeit vielleicht schon eingebürgerte Gehölze sozusagen. Und das Schöne ist daran, du profitierst selber, weil du ja was davon essen kannst und machst direkt was für den Naturschutz, für das ganze Biotopgarten. Also
Win-Win-Win für alle schon wieder.
Auf jeden Fall.
Man könnte quasi sagen, es ist das bessere Obst.
Könnte man sagen, stimmt vielleicht nicht so ganz gut. Es ist in der Regel nicht so hoch gezüchtet. Das heißt, meist sind auch ein paar mehr Bitterstoffe enthalten, was ja gesund ist für uns.
Eigentlich ja, ne? Muss man mögen.
Ja, meist sind auch die Früchte nicht so richtig groß, aber meistens besonders aromatisch. Genau. Es gibt viele Arten, die mit unserem Klima eben gut zurechtkommen. Das heißt, Trockenheit und auch Frost sind überhaupt gar kein Problem. Meistens sind sie deutlich weniger krankheitsanfällig wie unser klassisches Obst wie Äpfel und Birnen. Und insofern hast du viel weniger Arbeit mit denen. Musst auch nicht ständig schneiden und so. Also alles super.
Ich muss auch dazu sagen, die Erdbeeren, diese ganz kleinen Walderdbeeren, ich weiß gar nicht, ob man die genaue Walderdbeeren nennt, aber
doch,
die wachsen bei uns auch ganz wild. Und die vertrage ich viel besser als gezüchtete Erdbeeren. Ich bin sorbitintolerant, habe ich vielleicht in der einen oder anderen Podcast-Folge, wo es um Obst ging, schon mal gedroppt. Und die kann ich wirklich so wegsnacken und es passiert gar nichts.
Ja.
Und die sind richtig lecker. Die sind richtig aromatisch. Winzig klein, aber richtig lecker.
Es gibt ja auch bei den Äpfeln alte Sorten, die besser vertragen werden von Leuten, die eine Apfelallergie haben.
Genau, das habe ich auch schon gehört. Da habe ich mich bisher noch nicht so dran getraut. Aber wenn ich mal einen Homeoffice-Tag habe, dann traue ich mich da vielleicht auch mal
mutig voran.
Sabine, was sind denn so deine Top 5 der Wildobstarten? Was sind so deine Favoriten für den Garten?
Meine Favoriten, das fängt an mit der Cornellkirsche.
Oh ja, die habe ich auch im Garten.
Die hast du auch im Garten? Mhm. Super. Das ist eine Pflanze, die ist wirklich, die ist nicht zu toppen, finde ich. Die kann ein ziemlich großer Strauch werden oder sogar ein kleiner Baum, also bis 8 Meter hoch kann die werden. Du kannst sie auch in diese Form bringen, also unten die Seitenäste wegschneiden, wenn du einen jungen Strauch hast. Und dann wird das auch so ein kleiner Baum. Die blühen schon sehr früh, Februar oder März. Das heißt, die frühen Hummeln sind da echt total begeistert.
Ökologisch wahnsinnig wertvoll.
Genau. Also ist eine der ersten Nahrungsquellen, auch für andere Wildbienen. Sowohl Pollen als auch Nektar, also volles Brett. Und die machen eben auch Früchte, kommen in unterschiedlichen Rotschattierungen daher. Sind so, also süß-säuerlich, so roh zu essen, macht gar keinen Sinn, finde ich vor allen Dingen gar keinen Spaß, aber sind für Marmelade, Gelee, Saft und so. Und es gibt inzwischen auch gezüchtete Cornellkirschensorten, die richtig große Beeren machen, also Früchte machen, Entschuldigung, sind keine Beeren, sondern Früchte machen. Und die kann auch ziemlich alt werden, also über 100 Jahre ist keine Seltenheit.
Wow.
Ja. Genau.
Das ist ja Wahnsinn. Was gibt's denn noch so auf dem Wildobst-Tablett?
Auf dem Tablett, genau. Die Felsenbirne, die liebe ich auch sehr. Das ist auch so ein Multitalent. Also blüht erstmal auch super schön, so ganz zarte weiße Blüten im April, Mai. Auch eine tolle Insektennahrung. Dann machen die blau-violette Früchte, die so ein leichtes Marzipanaroma haben.
Aha.
Und, ja, genau. Und ich habe es überhaupt nicht geschnallt. Ich wusste das gar nicht, als ich die erstmalig im Garten hatte. Und irgendwie dachte ich, verdammt, was wollen denn die ganzen Tauben in dieser zarten Felsenbirne? Die schweren Tauben, und die machte einfach nur so ziemlich zarte Triebe. Das raschelte wie blöd da drin. Da bin ich irgendwann mal hingegangen, hab probiert und dachte, hey, super, ist ja total lecker. Jetzt gehe ich morgens in meinen Garten und hol mir was fürs Müsli.
Ach, wie schön.
Ist total nett, ne? Finde ich auch. Die wird nicht ganz so hoch, kann bis zu 6 Meter hoch werden, muss auch eigentlich gar nicht geschnitten werden. Und du kannst sie auch trocknen, die Früchte. Die wurden früher so wie Rosinen verwendet.
Ah,
macht man heute auch nicht mehr. Ja, und es gibt noch eine spezielle Sorte, die Kupferfelsenbirne. Die macht eine exorbitante Herbstfärbung. So richtig knalle, rot, braun, orange, also wunderschön.
Sabine, dann gibt's noch einen Kollegen, den kennen wir, glaube ich, alle. Der wächst auch überall und der ist auch richtig wertvoll, und zwar der Holunder.
Ja, der Holunder. Also Gott sei Dank ist ja so seit, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Jahren ist ja Holundersirup total en vogue. Also ich kriege auch gerne welchen geschenkt und mache euch weiter so, dann das liebe ich sehr. Holunder hat auch natürlich ganz viele Vorteile. Vor allen Dingen soll da der Hausgeist wohnen.
Im Holunder?
Im Holunder.
Was macht er denn da?
Der bewacht das Haus, und deswegen wurden früher gerne direkt neben das Haus Holunderbüsche gepflanzt.
Aber ist ein guter Hausgeist.
Ist auf jeden Fall ein guter Hausgeist.
Na dann.
Und hat natürlich auch mal wieder alles, was das Herz begehrt. Also die Blüten, wie gesagt, entweder lecker als Sirup oder, wir haben gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, auch Blüten frittieren in so einem, wie war es, in so einem Bierteig, glaube ich.
In,
ne,
einem süßlichen Bierteig, ja, genau.
Mhm.
Also ich habe es selber noch nie ausprobiert, habe ich auf jeden Fall vor, steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht machen wir das diesen Spätsommer mal?
Ja, vielleicht machen wir das einfach mal. Man kann die Blüten lecker in für Sirup einlegen, und dann kommen natürlich so im August, September die Früchte. Und die sind auch lecker. Zum einen, weil sie sehr viel Vitamin C enthalten, sind sie auch noch gesund. Und du kannst richtig leckeres Gelee daraus machen. Und meine Oma hat Fliederbeersuppe daraus gemacht. So mit, ich glaube, mit Vanillepuddingpulver angedickt. Und dann war das so ein Winteressen mit Grießnocken drin. Und früher fand ich das gar nicht so lecker, aber inzwischen finde ich das tatsächlich doch ziemlich lecker.
Es ist schon wieder eine Kulinarik hier unterwegs,
ja, wirklich,
in diesem Podcast. Wahnsinn!
Wir müssen das einfach mal sammeln.
Ja.
Achtung, die Früchte bitte nicht roh essen. Da ist nämlich ein Glykosid enthalten, und das verursacht Durchfall im blödsten Fall.
Das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht. Gott sei Dank ist das beim Vögeln nicht so. Die fressen die Früchte total gerne und die Insekten natürlich auch. Und damit ist der Holunder, finde ich, ein ganz toller Gefährte im Garten, außer dass er sich gerne aussät. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen.
Bisschen in Schach halten vielleicht, ja, genau.
Noch ein kleiner Funfact nebenbei zum Holunder. Wenn der so sich aussamt, die ersten Blättchen, die haben Ähnlichkeit mit dem Girsch. Das hat bei mir schon mal zu Missstimmung geführt.
Direkt Schnappatmung.
Ja, total. Echt, der totale Horror. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, als ich ihn rausgezogen habe, oh, der hat ja gar nicht die schlimmen Wurzeln vom Girsch. Alles gut. Also Entspannung, wenn ihr Holunder im Garten habt, das kann mal nach Girsch aussehen und ist dann gar keiner.
Das nächste absolute super Gehölz ist die Schlehe, der Schwarzdorn, Sabine.
Ja, der Schwarzdorn, die dornige Wilde. Das ist eine heimische Heckenpflanze, und die macht ganz, ganz dichte und auch noch dornige Zweige. Ist ein sogenanntes Pioniergehölz, das heißt, wächst dort, wo frisch irgendwelches Land umgebrochen wurde oder auch da, wo es eigentlich total steinig ist, in Steinbrüchen und so weiter. Das ist natürlich im Garten schwierig, damit umzugehen, weil die Dornen, die sind wirklich heftig. Die sind wahnsinnig stabil und lang und spitz.
Aber wenn etwas Dornen hat,
ja,
ich weiß nicht, ob du jetzt gerade auf denselben Punkt wie ich hinaus willst, was Dornen hat, das ist ja extrem gut für Vögel.
Genau, weil es extrem schlecht für Katzen ist.
Genau, oder andere Räuber, ja.
Ja, ja, ja. Also von daher ist das für die Vögel im Garten richtig klasse. Ich finde auch die Blüten so entzückend. Die sind klein, weiß und so ganz zart, auch relativ früh, so im März, April. Und gerade dadurch, dass sie so früh blüht, auch sehr, sehr wertvoll für Insekten. Und sie ist auch Nahrungspflanze für über 130 Schmetterlingsraupen. Also noch besser als die Brennnessel und die ist auch schon gut.
Wahnsinn.
Ja, ist irre, ne?
Dann ist der Schwarzdorn ja quasi ein Must-Have im Garten.
Ja, wenn man den Platz dafür hat, auf jeden Fall. Die Früchte sind ziemlich herb für uns, also roh schmecken die gar nicht. Nach dem Frost werden sie aber süßer. Und dann ist mein Papa immer losgegangen, hat die gesammelt, angepiekst, mit welchem Korn übergossen, aber mit Alkohol übergossen und hatte dann, und kann das natürlich, und hatte dann einen leckeren Likör, also Schneelikör.
Das mache ich auch richtig gerne mit Früchten.
Es gibt, habe ich jetzt gelernt, auch einen Gin mit Schlehen, den Slow Gin.
Stimmt, da könnte ich mir diese Gerbstoffe auch ganz gut vorstellen.
Ja, der ist dann auch rot. Habe ich nachgelesen. Noch nicht probiert, habe ich aber vor. Ist also auch ein super Winterfutter für die Vögel und wird so bis 5 Meter hoch ungefähr. Ich finde, es ist nichts für kleine Gärten, einfach weil man sich sonst ständig daran ratscht. Aber wenn man so eine ruhige Ecke oder hinterm Haus so eine Ecke hat für die Schlehen, wunderbar, gerne machen.
Super, wir kommen zur nächsten kompletten Vitamin-C-Schleuder. Es ist Wahnsinn, was diese Pflanze an Vitamin C drauf hat. Die Hagebutte.
Das stimmt. Wobei das Niedliche ist, es gibt ja gar nicht die Hagebuttenpflanze.
Stimmt, das hattest du mir mal erzählt. Ja, das ist eigentlich ein Begriff für viele verschiedene Pflanzen.
Das ist vor allen Dingen der Begriff für die Früchte.
Ja.
Das sind einfach die Hagebutten. Und es gibt viele Rosen, die Hagebutten machen. Die schönsten Hagebutten, finde ich, macht aber die Hundsrose, die Wildrose, also Rosa Carnia für die Experten am anderen Ende. Die wächst so als Strauch, 2 bis 4 Meter hoch, macht super schöne Blüten. Man kennt sie vielleicht von der Nordsee. Ostsee weiß ich jetzt nicht, aber Nordsee. Da sind doch immer diese wilden Rosen, die so zartrosa blühen.
Ja,
die wachsen da tatsächlich gefühlt völlig wild. Und die kann man auch im eigenen Garten haben. Ist gar kein Problem.
Sind das dann da diese Hagebutten, die so ein bisschen tomatenähnlich aussehen und auch so ein bisschen fleischig sind?
Ja, genau.
Ah ja, die liebe ich auch.
Genau. Ich dachte früher ja, weil es ja hieß, Hagebutten jucken, dass die ganzen Früchte jucken und habe dann mit großem Hallo die ganzen Früchte irgendwem ins T-Shirt geworfen. Und
hab ich auch jucken. Gemacht.
Das war auch gemacht.
Ja. Juckpulver selber herstellen, hat nicht so wirklich funktioniert.
Nein, das hat nicht funktioniert, weil jucken tun diese Härchen im Inneren der Früchte. Ja. Und da muss man auch wirklich ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn man also Hagebuttenmarmelade machen möchte. Nur mit Handschuhen und wer empfindlich ist, vielleicht auch sogar mit Mundschutz, weil diese Härchen sind furchtbar. Wenn man die einatmet, gar nicht gut.
Und am besten dran vorbeiknabbern, wenn man sie jetzt direkt vom Busch mopst.
Ja, wobei sie ja roh auch nicht so richtig lecker schmecken. Aber jedenfalls bieten die Blüten den Insekten viel Nahrung, die Früchte den Vögeln natürlich Nahrung und durch die Stacheln sind die Vögel da natürlich auch mal wieder ganz gut geschützt. Die Hagebutten sind auch im Winter eben gutes Futter für die Vögel und sie sind auch super pflegeleicht, da musst du nicht viel schneiden. Wie gesagt, andere Rosen machen auch Hagebutten in unterschiedlicher Größe, manche nur ganz mini klein, andere auch richtig groß. Du kannst Tee daraus machen, Fruchtaufstriche, Suppen und was weiß ich noch alles.
Sabine, wir müssen wirklich mal eine Kochen mit Sabine Folge machen und eine Gin Tasting Folge müssen wir auch machen.
Wann?
Schauen wir mal. Sabine, was ist denn eigentlich mit der Maulbeere? Die haben wir noch gar nicht besprochen. Gehört die denn auch zu diesen Wildöbsten?
Öbste. Ja, eigentlich so im weitesten Sinne ja, wobei die bei uns jetzt tatsächlich gar nicht heimisch ist. Die ist mal aus Asien oder auch aus Nordamerika zu uns gekommen. Aber die wird schon seit Jahrhunderten in Deutschland kultiviert, früher auch noch viel mehr als jetzt. Die macht auch Früchte, die erinnern so ein bisschen im Aussehen an Brombeeren, die Früchte von der Maulbeere. Aber besonders spannend sind die Blätter als Futter für Seidenraupen.
Aha.
Weil Seidenraupen sind ziemlich tricky im Essen und die essen nur die Früchte von den Maulbeerbüschen. Und deswegen hat man die gezüchtet, um unabhängiger zu sein von asiatischen Importen sozusagen. Die Zeiten sind jetzt lange vorbei, wir kriegen das jetzt alles aus Asien, aber tatsächlich, also Seidenraupen brauchen diese Maulbeerbäume oder Büsche.
Das ist ja interessant, wieder was gelernt.
Ja, genau.
Mensch.
Die werden relativ groß, die Büsche, das sind eigentlich dann tatsächlich eher Bäume, aber auch sehr unempfindlich bei uns.
Also auch wenn es alles Wildobst ist, was wir heute hier besprechen, man muss es ja doch irgendwann mal pflanzen. Das kommt ja nicht einfach so.
Das stimmt. Ne?
Man kann es nicht herbeiwünschen. Wie und wo pflanze ich denn Wildobst am besten?
Am besten, also Pflanzzeit finde ich ja sowieso am besten im Herbst, vor allen Dingen für Gehölze. Du kannst es aber auch im zeitigen Frühjahr pflanzen, das geht auch. Die meisten Arten sind ziemlich unempfindlich, was Sonne und Halbschatten angeht, also geht fast überall. Du kannst sie als Hecke pflanzen oder auch als eine lockere Gehölzgruppe auch mal mitten rein in die Rasenfläche. Warum denn eigentlich nicht? Du kannst sie natürlich auch einzeln pflanzen, also ganz wie du willst im Grunde genommen. Das Wichtigste ist mal wieder, dass du das Pflanzloch möglichst groß aushebst und auch, ja, wenn es Wildgehölze sind, durchaus auch ein bisschen Pflanzerde reingeben. Zum Beispiel unsere gute torffreie Neudohum-Pflanzerde. Damit die wirklich schnell anwachsen und schnell eigene Wurzeln bilden. Und dann kannst du auch noch den, je nachdem was für einen Boden du hast, aber den Neudorf Terra Preta Bodenverbesserer noch mit reinmischen, ist auch eine gute Idee.
Da gibt's ja bestimmt auch so ein paar Anfängerfehler. Welche denn? Worauf muss ich ein bisschen achten, Sabine?
Der häufigste Fehler ist bestimmt zu wenig Platz einplanen. Die sehen ja so harmlos aus, wenn sie da so klein und süß in ihrem kleinen Töpfchen ankommen. Und dann werden sie eben doch richtig groß. Also haltet einfach aus, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen kahl aussieht. Aber ja, Platz einplanen. Früchte zu früh ernten, das ist auch ein beliebter Fehler. Zu stark schneiden, das brauchen die meisten eigentlich gar nicht. Und man könnte es auch als Fehler bezeichnen, wenn man zu wenige Arten pflanzt, weil mehr unterschiedliche Arten sind einfach mehr gut.
Wenn ich jetzt einen sehr begrenzten Platz in meinem Garten habe und jetzt nur vielleicht für einen einzigen Wildobststrauch Platz hätte, welche wäre denn da die beste Wahl? Wofür würdest du dich entscheiden?
Ich könnte mich, glaube ich, kaum entscheiden zwischen Holunder und Kornellkirsche.
Ja, ne, das klang super, was du davon erzählt hast.
Ja, also ich kann selber was davon ernten, aber vor allen Dingen Vögel und Insekten, also. Und vielleicht am meisten noch der Holunder, der macht einfach, ich finde, wenn der blüht, der macht am meisten her.
Der sieht einfach so, duftet so,
ja,
schön.
Der duftet so toll, wobei es gibt auch Leute, die den Duft nicht mögen. Die sollten dann zur Kornellkirsche gehen.
Es gibt auch Menschen, die mögen Schokolade nicht.
Wirklich? Ich kenne keine.
Ich kenne da so ein paar. Ganz komische Menschen sind das, ganz komische Menschen. Naja, Sabine, hast du noch mal so drei ultimative Tipps, an die man sich halten kann, wenn man jetzt vorhat, sich Wildobst in den Garten zu holen?
Gerne. Fangt am besten an mit einer Felsenbirne oder einer Kornellkirsche. Die sind wirklich also absolut Anfänger geeignet. Und vergiss die Pflege, sobald das Wildobst eingewurzelt und eingepflanzt ist, weil viel machen musst du da wirklich nicht. Und ernte niemals alles ab. Lass ein bisschen was für die Vögel übrig.
Unbedingt. Sabine, wenn ich jetzt doch noch irgendwelche Fragen habe, wie kann ich dich denn erreichen? Zwecks Lob, Kritik, Anregungen, Fragen. Wo kriege ich Hilfe?
Gerne, gerne mal in die Shownotes gucken. Ich packe meine E-Mail-Adresse da rein. Ihr könnt auch auf das Forum auf neudorf.com gehen. Da könnt ihr auch Fragen stellen. Und natürlich Facebook und Insta, Direktnachrichten kommen auch gut bei uns an.
In dem Sinne, frohes Pflanzen und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.